Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone, ein Traditions-Grand Prix, der eventuell bald schon ausstirbt. Das wird eines dieser Themen sein, die wir heute besprechen wollen. Ich bin natürlich nicht allein. Ich begrüße wie immer von Mike Weiß Motorsport, dem YouTube-Kanal, Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com bzw. formel1.de, die Seiten, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, Christian Nimmervoll. Hallo, Grüße nach Österreich.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Ole, erstmal vorweg die Frage, ich habe das auch privat gestellt bekommen, warum eigentlich Mike Weiß?
Ich weiß irgendwie auch nicht so genau, ich fand den Namen Mike immer irgendwie cool und dann habe ich einfach nur was gesucht, was so ähnlich klingt wie mein Nachname und Weiß dann quasi, also nicht W-I-I-S-Z, sondern Weiß dann. Also es ist relativ unspektakulär.
Okay, schade, ich dachte, da wäre jetzt eine coole Geschichte bei oder so.
Nee, nicht, habe ich mir mit 13 mal ausgedacht. Okay. Und seitdem benutze ich den Namen.
Tradition verpflichtet, ne? Das ist ja auch das Stichwort dieser Sendung heute. Der große Preis von England steht an. Sagt man England, Großbritannien, ist mir egal. Ist auf jeden Fall in Silverstone, der British Grand Prix. Und die Formel 1 hat PR gemacht, und zwar in London. Und das war eine ziemlich coole Geschichte, Christian. Die Formel 1 mitten in der Innenstadt von London. Fast alle Fahrer waren da, wie Christian Horner nach 10 Sekunden schon festgestellt hat. Nur einer hat gefehlt, Lewis Hamilton, der machte lieber Urlaub. Aber trotzdem muss man einfach ganz ehrlich sagen, was Liberty Media da macht, diese Aktionen, die sie fahren, das ist für die Formel 1 eine richtig, richtig geile Sache.
Ja, das stimmt, die machen sehr viel richtig. Zuerst möchte ich aber eins zum Lewis Hamilton sagen, weil grundsätzlich passt es halt wieder irgendwie zu ihm, wie er sich gibt. Auch in Österreich hat er ja den Green Carpet vermieden, also diesen roten Teppich, den die gemacht haben für alle Fahrer. Jetzt halt auch wieder in London. Bevor wir ihn aber in die Pfanne hauen, warten wir mal ab, weil ich glaube, er wird sich dafür auch in der Pressekonferenz erklären müssen. Vielleicht hat er ja einen wahnsinnig guten Grund dafür gehabt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, muss man da jetzt eine Ausrede finden oder was heißt ein guter Grund, ein Zahnarzttermin? Weil ich finde, es gibt so Momente, da musst du als Formel-1-Fahrer einfach auch dabei sein. Und das wäre so ein Moment gewesen. Also ich glaube nicht, dass er Michael Schumacher damals zum Beispiel gesagt hätte, ich mache das nicht mit und ich bin der größte Star in England. Die Leute kommen vor allem wegen Lewis Hamilton und Mercedes möchte gerne viele Silverstone-Kappen von Lewis Hamilton loswerden. Also ich finde, das ist jetzt mal eine Situation, wo es eigentlich keine Erklärungen, keine Ausreden geben dürfte.
Eigentlich, ja, weißt du, gerade beim britischen Grand Prix und Lewis Hamilton, der Superstar in Großbritannien, noch viel mehr als überall sonst auf der Welt und er ist überall ein Superstar. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Ich bin echt gespannt. Also wenn er meinte, Toto Wolff hat ja schon gesagt, er möchte sich auf den WM-Kampf konzentrieren, vollstes Verständnis dafür grundsätzlich, nur alle anderen haben es ja auch gemacht. Und gerade Sebastian Vettel hat gestern, glaube ich, wirklich eine coole Show bekommen und ist auch wirklich gut angekommen bei den Leuten, soweit ich das mitbekommen habe, wohingegen es für Lewis auch ein paar Buhrufe gab. Ich habe jetzt auch meine Meinung dazu, aber ich glaube, warten wir erstmal ab, was er dazu sagt.
Aber ich fände es jetzt irgendwie viel interessanter, jetzt deine Meinung zu hören. Wir können ja danach immer noch erzählen, was er gesagt hat und darüber dann sprechen, aber jetzt hause raus.
Stand jetzt, wenn er Urlaub gemacht hat sozusagen, um sich einfach zu erholen zwischen den zwei Rennen, habe ich zwar ein bisschen Verständnis dafür, dass er das tut und spricht auch dafür, dass er echt vollen Fokus auf diese WM legt, aber natürlich, ganz ehrlich, beim Heim Grand Prix, so ein Riesenevent, das ist ja auch das erste seit, ich glaube 2004 war in London in der Regent Street mal sowas los, da war richtig was los, das auszulassen ist eigentlich für mich ein No-Go.
Ole, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind Fans, wir haben uns vielleicht gestern freigenommen, als wir gehört haben, die Formel 1 kommt und wir stellen uns an die Bühne und wollen unseren Helden Lewis Hamilton sehen, also nehmen wir mal an, wir wären Briten, und dann kommt er nicht. Also ich wäre da, glaube ich, schon sehr bitter enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, definitiv. Erstmal musste ich mir die ganze Zeit das Grinsen und das Lachen verkneifen, weil Lewis Hamilton sich natürlich nicht auf den WM-Kampf konzentriert hat, sondern Party gemacht hat gestern. habe da Snaps und Videos gesehen bei Instagram und so. Also und so gab es auch noch so ein schönes Bild vor so einem roten Privatjet mit so ein paar Leuten. Also so sieht das, glaube ich, nicht aus, wenn man sich auf den WM-Kampf konzentriert.
Ja, aber da grätsch ich mal rein, Ole. Es kann schon sein, weißt du, dass er sagt, ich brauche das jetzt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen Verständnis dafür. Nur, again, das Bild, das er nach außen damit abgibt, ist halt kein Feines.
Überleg mal, 19 Fahrer sind da.
Unterbrochen hab.
Ja, aber ja, 19 ja. Fahrer sind da. Also, Entschuldigung, also selbst, also ob er das braucht oder nicht, im Endeffekt hat er einen laufenden Vertrag und eigentlich, wenn, gut, da muss man natürlich auch Mercedes vielleicht ein bisschen kritisieren, dass sie nicht sagen, Lewis, pass mal auf, du hast hier Vertrag, das steht hier drin, du musst das machen. Also es ist halt, und also, guck mal, selbst einer wie Sebastian Vettel, der solche, wo ich eher gedacht hätte, dass er so ein Event auslässt, kommt.
Und Kimi auch.
Und Kimi also, auch.
Ja. Also weiß man natürlich nicht, ich weiß ja nicht, wann das geplant wurde, vielleicht hatte er dann, vielleicht ist das doch relativ kurzfristig und er hat irgendwie ganz wichtig Marmelade im Kofferraum oder so oder irgendwie, ja, also vielleicht passt das einfach nicht, weil ein guter irgendwie jemand Geburtstag hatte oder so, aber es wirkt halt einfach irgendwie ein bisschen lächerlich irgendwie, dass es ausgerechnet an dem Tag ist und ich dachte ja zwischendurch so erst so Überraschungsgast, dass man einfach sagt, er kommt nicht und dann holt man ihn dann irgendwie doch auf die Bühne, aber auch Pustekuchen, also er hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, gut, die Leute haben trotzdem eine gute Show geboten bekommen, ja. Aber ich meine, es ist in England. Also in einem anderen Land hätte ich gesagt, okay, kommt er halt nicht. Aber vor seinem Heimpublikum, also man stelle sich mal vor, die Formel 1 wäre damals in Kärnten gefahren und Michael Schumacher wäre zu Hause geblieben oder so. Also ja. So die Dimension, also das ist total absurd. Mal gucken, ob er am Wochenende ausgebucht wird. Bin ich gespannt drauf, wie da die Reaktion ist.
Lösen wir uns von Lewis Hamilton und sprechen über den Event generell. Die Innenstadt wurde freigemacht, Trafalgar Square und so weiter und so fort. Was ich ganz geil fand, war, wie das alles aufgezogen worden ist. Also ich, wenn es nicht so weit weg gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch hingeflogen oder sowas oder hingefahren. Muss man einfach sagen, da wurde vieles richtig gemacht. Die Fahrer sehr nah, es wurde mit Schulen zusammengearbeitet. Man hat wirklich ein sehr volksnahes Bild der Formel 1 gestaltet, Christian. Würdest du das als Coup bezeichnen, so ein bisschen jetzt, was sie gemacht haben, oder ist das einfach etwas, wo man sagt, so, das hätten sie schon viel früher machen müssen?
Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, ich muss nachfragen, was du mit Kuh meinst, weil ich mit Kuh das Tier verstanden habe.
Nein.
Dann habe ich erst gecheckt, was du meinst.
In der Tat, nein.
Ich glaube schon, dass das Liberty vorhat, sowas jetzt öfter zu tun. Gerade in Großbritannien war es natürlich naheliegend und es hat auch eine sportpolitische Dimension, sage ich mal, weil ja am gleichen Tag oder am Tag davor, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, Silverstone bzw. der BRDC, der Promoter ist in Silverstone, gesagt hat, wir steigen aus diesem Vertrag aus, der eigentlich bis 2026 läuft. Und ziehen diese Ausstiegsklausel, die ab 2019 greift. Das heißt, Stand heute, und ich glaube nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist, gibt es 2019 den letzten Grand Prix in Silverstone. Dass dann gleichzeitig, fast am gleichen Tag, eine solche Demo in London stattfindet, was eine Alternative wäre zur Formel 1 in Silverstone, das ist natürlich auch ein bisschen ein Signal an die Herren des BRDC, streckt euch mal ein bisschen, ansonsten verliert ihr diesen Event vielleicht. Weil Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, hat auch signalisiert, er hat Interesse daran. Es wurde davor schon gesetzlich einiges in die Wege geleitet, dass solche Veranstaltungen in der Stadt in England wieder möglich sein werden. Also das muss man dabei, glaube ich, auch bedenken. Aber grundsätzlich, Liberty geht in diese Richtung, die wollen das machen, die wollen sich viel mehr engagieren und ich glaube, das haben sie wirklich ganz hervorragend gemacht. Auch nämlich die ganze Social-Media-Interaktion. Ja. Deshalb nämlich nicht nur im Vergleich zu früher Pirelli und die Teams und die Fahrer und so weiter was macht, sondern auch auf den offiziellen Formel-1-Kanälen kam da richtig was rüber, auch toll präsentiert, wie ich finde. Also da ist was in Bewegung, das geht in die richtige Richtung jetzt.
Ein großer Preis in London, Ole. Also das ist, stelle ich mir spannend vor mit den Autos.
Oh, würde ich cool finden. Kommt natürlich drauf an, wo man lang fährt. Ne? Also es gibt ja in London auch etwas breitere Straßen als jetzt da gestern, wo ja auch einige dann teilweise da nicht rumgekommen sind, weil man das doch ein bisschen zu eng gebaut hat. Hätte man sich vielleicht vorher Gedanken machen sollen. Ich glaube, dass das ziemlich sicher passieren wird, weil das schon lange auf der Agenda steht. Genauso wie ein Stadtrennen in New York. Und scheinbar scheint man da hingehen zu wollen in Richtung Stadtkurse. Kopenhagen kommt ja jetzt vielleicht auch, da wurde ja jetzt auch ein Streckendesign released. Und allgemein, ich fand das gestern sehr cool und ich glaube, die Leute, die da waren, fanden das auch sehr cool. Also wenn es jetzt hier, keine Ahnung, in Hamburg wäre oder so, bei mir in der Nähe würde ich da auch hingehen. Da sind andere Sachen. Ja, aber nee, ich fand das cool. Was ich interessant fand, aber eigentlich am interessantesten, war, dass sie das wirklich auf dem YouTube-Channel im Livestream übertragen haben, weil das hat man so ja noch nie gemacht vorher bei der Formel 1 und das könnte vielleicht ein Zeichen sein, wo dann auch die Reise da in Zukunft hingehen wird. Ich glaube, man hat das auch so ein bisschen getestet.
Ja, das war auch ein Gedanke, den ich hatte. Also Streaming und wie kommt das an und wie funktioniert das und wie viele Leute gucken dazu? Sprich, Stichwort Formel 1 Network, vielleicht ja auch immer noch ein Thema bei Liberty Media. Christian, wo könnte das noch stattfinden? Also wenn wir jetzt mal auf die Rennen schauen, die jetzt auch nächstes Jahr anstehen, da ist ein Frankreich Grand Prix zum Beispiel. Könntest du dir vorstellen, dass sie das auch in Paris machen?
Also eigentlich überall. Wenn die das in London auf die Reihe kriegen, Singapur, Paris, in fast jeder Hauptstadt ist das denkbar. Also in den Städten, wo die fahren, sowieso. Wobei Singapur macht es vielleicht wenig Sinn, wenn die Autos dann sowieso da fahren. Ja. Aber wenn zum Beispiel Le Castellet stattfindet, wäre es naheliegend, sowas auch in Paris mal zu machen. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Inwieweit das dann überall realistisch ist, da kommen ja auch behördliche Genehmigungen und so weiter dazu, blicke ich Stand heute nicht ganz. Aber ja, ich glaube, das war nicht ein One-Off, sondern das ist schon eine Idee, die man jetzt durchziehen wird die nächsten paar Jahre.
Übrigens, interessanterweise, ich fand zum Beispiel gestern Fahrer wie Marcus Ericsson und auch Pascal Wehrlein ultra sympathisch, so wie die sich gegeben haben, Ole. Also irgendwie, das war mal so ein Event, wo du gemerkt hast, auch einige Fahrer, natürlich nicht nur die beiden, aber die nehme ich jetzt mal exemplarisch raus, auch so ein Romain Grosjean, die wurden mal rausgezogen aus ihrer normalen Umgebung und wirkten plötzlich wie normale Menschen. Das gefiel mir ganz gut.
Ja, es ist, glaube ich, auch einfach der Event, der das so hergibt. Die Fans sind sehr offen, es ist alles eine lockere Stimmung, es ist nicht so wie bei einem Grand Prix-Wochenende, wo dann, wo du ja nicht mit den Fans umgeben bist, quasi, und sondern mit irgendwelchen, mit denselben, ich sag mal, Reporternasen, die du immer siehst und mit deinem Team und andere Sachen zu tun hast und gearbeitet. Und das hier ist ja quasi so ein bisschen Show und Vergnügen und deswegen haben das, glaube ich, sehr viele genossen. Da man sich unter den Fahrern ja auch immer gut versteht, liegt es, glaube ich, dann da sehr nah, dass sie da irgendwie eine gute Zeit haben. Und das fand ich auch sehr cool. Allgemein wirkten alle irgendwie gut gelaunt. Selbst Kimi, ja. Julian Palmer war auch gut drauf. Ne? Gut, einige munkeln ja, die Briten sind wegen ihm dahin gekommen, deswegen ist Lewis Hamilton zu Hause geblieben. Alles möglich, sage ich mal. Ich bin gespannt, man hat ja auch gesagt, das war das erste Formel 1 live und ich glaube, David Coulthard hat uns das ja irgendwie organisiert, kommentiert und ich glaube, das wird es in Zukunft öfter geben. Also ich kann mir das auch sehr gut in Deutschland vorstellen, muss ich sagen. Ich bin natürlich dann gespannt, welche Stadt.
Was der Dog ganz zu.
Ja, vielleicht Berlin, aber ihr hört schon, Christian Immervoll ist auch außerhalb dieser Sendung schwer beschäftigt. Ja, er baut ja. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund Baulärm und Gespräche hört. Wir entschuldigen uns dafür. Ich schmeiß ihn mal ganz kurz raus. So, das war einfach gerade in dem Moment zu viel. Ja, wir machen aber eine kurze Pause. Passt ganz gut. Vorher noch der Hinweis für euch, dass wir natürlich Live-Sport im Programm haben. Wir freuen uns, dass wir viel präsentieren können an diesem Wochenende. Morgen geht's direkt los um 19 Uhr die Baseball-Bundesliga. Mainz empfängt Mannheim. Dann am Samstag um 18.30 Uhr die German Football League. Ingolstadt empfängt dann Frankfurt. Und am Samstag und Sonntag, ja, wenn ihr morgens schon Zeit habt und Lust habt reinzuhören, dann ab 8.30 Uhr jeweils Blindenfußball-Bundesliga, der dritte Spieltag live aus Stuttgart. Also auf meinsportradio.de ist eine Menge sportliche Action geboten. Und wir machen gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Dann sprechen wir über die Traditionsstrecke Silverstone und was es bedeuten würde, wenn diese Strecke aus dem Kalender verschwindet, wie wir die Strecke finden, ja, und wofür Silverstone eigentlich steht. Also, bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de. Dort, wo ihr alle Arten von Berichterstattung rund um die Formel 1 und den Motorsport bekommt. Christian Nimmervoll, er ist auch am Start und wir sprechen über den großen Preis von Großbritannien. Silverstone, eine Traditionsstrecke. 1950 wurde dort das erste Formel 1 Rennen gefahren und wie wir gerade schon angesprochen haben, Christian, es könnte jetzt schon das vorletzte Rennen in Silverstone sein und das wäre doch ein herber Verlust für die Formel 1, oder?
Ja, absolut. Also Silverstone ist der bestbesuchte Grand Prix, das behaupten die zumindest von sich. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu verifizieren. Ich glaube das denen aber. Ich glaube, im Vorjahr waren es 350.000 Zuschauer. Und was ganz besonders ist in Silverstone, ist erstens diese extrem traditionsreiche, schnelle, spektakuläre Rennstrecke. Und zweitens auch das Publikum, weil die sind extrem fachkundig. Also das sind nicht nur Leute, die da hingehen, um schnelle Autos zu sehen, sondern die kennen sich auch richtig aus. Und das macht in der Summe einen Mix aus, der schon schade wäre zu verlieren.
Kann es auch ein bisschen Poker von Liberty, von den Betreibern des Silverstone Grand Prix sein, dem BRDC, dass man vielleicht mit Liberty sprechen will, um die Preise ein bisschen anzupassen? Weil man ja weiß, dass Liberty auf keinen Fall von so Traditionsstrecken weg will.
Ja, das ist es hundertprozentig. Also ich halte das in erster Linie für Vertragspoker, was die gemacht haben mit diesem Ausstieg aus diesem Vertrag ab 2019. Weil ansonsten wären ja die Gebühren für den Grand Prix, die der BRDC überweisen muss, fest gewesen bis 2026. Und fest heißt in dem Fall jedes Jahr um 5% mehr. Das heißt, es wäre richtig teuer geworden. Die sind auch jetzt schon in der Verlustzone und so, dass die keinen Profit mit diesem Grand Prix machen, was eigentlich völlig irre ist, wenn man sich überlegt, dass das der bestbesuchte Grand Prix des ganzen Jahres ist. Und ich glaube tatsächlich, da geht es in erster Linie um einen Vertragspoker im Sinn von, verhandeln wir diesen Vertrag doch bitte neu. Wir haben den damals mit Bernie zu schlecht verhandelt. Da wird man sich jetzt an den Verhandlungstisch setzen und versuchen, eine neue Lösung zu finden. Dass man das jetzt ausgerechnet vor dem Grand Prix in Silverstone gemacht hat, in dieser Woche, wo alles in Großbritannien ist, das hat bei Liberty so ein bisschen für Verstimmung gesorgt, weil Liberty hat ja gesagt, wir hätten euch auch freigestellt, diese Frist, also diese Vertragsoption, die musste jetzt gezogen werden. Liberty hätte die aber verlängert, um dieses Thema einfach aus der Grand Prix-Woche rauszuhalten. Also da ist gerade so ein bisschen Politik hinter den Kulissen im Gang. Aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen in der Angelegenheit.
Ole, was verbindest du mit dem Kurs in Silverstone? Was sind so deine prägendsten Erinnerungen?
Puh, ja, da würde ich natürlich spontan Michael Schumacher 1999 sagen. Das ist, glaube ich, so das, was einem als erstes in den Sinn kommt. Dann natürlich der Verrückte, der da über die Straße gelaufen ist, über den Kurs 2003. Legendär. Und ja, sonst gibt's da, glaube ich, also man muss sagen, in den letzten Jahren hat es so ein bisschen nachgelassen, so mit, ich sag mal, legendären Rennmomenten. Aber da gab es ja früher einige. Also in den 70ern gab es da auch mal ein Rennen, wo es geregnet hat, wo sich, glaube ich, die Hälfte des Feldes rausgekegelt hat. Dann diese Massenkarambolage 73 und so weiter. Die legendäre Runde von Keke Rosberg, das Überholmanöver von Nigel Mansell gegen Piquet 87. Also da gibt's einiges und ich hoffe, dass es mal wieder mal wieder sowas was gibt, was noch ein bisschen positiv ist, weil in den letzten Jahren war das, was aufgefallen ist, natürlich 2014 oder 13 war es dieser Reifenskandal, wo, glaube ich, 4 Leuten irgendwie der gleiche Hinterreifen geplatzt ist und wäre mal schön, wenn es da mal wieder was Positives geben würde.
Ja, es wurde in der Formel 1 in England auch gefahren, in Aintree und im Brands Hatch. Aber ich glaube, Christian, die meisten verbinden diesen großen Preis von Großbritannien echt mit Silverstone, ne?
Ja, geht mir genauso. Also ein Rennen, das natürlich nicht Silverstone heraussticht, ist Donington 93, dieses legendäre Regenrennen, wo Ayrton Senna gleich in der ersten Runde vom fünften auf dem ersten Platz gefahren ist und dann das Rennen auch gewonnen hat in einer völlig irren Art und Weise. Aber ansonsten ganz klar, das ist Silverstone. Für mich, weil du jetzt Ole nach Erinnerungen gefragt hast, was so heraussticht an Silverstone-Erinnerungen, für mich ist das David Coulthard in Socken im Schlamm bei einem komplett verregneten Wochenende, ich glaube es war 2000 oder 2001, das ist auch noch so ein Bild, was hängen geblieben ist, wo auch die Campingplätze dann alles in Schlamm stand, also das war auch ein ganz, ganz schräges Wochenende.
Ob er da auch einen Schui gemacht hat?
Würde ich nicht empfehlen.
ja, die Strecke hat sich natürlich auch sehr verändert in Silverstone, ne? Also es hat sich wirklich sehr entwickelt, wurde natürlich auch immer angepasst an die Sicherheits an die Sicherheitsstandards der Formel 1. Ole, wie würdest du diese Entwicklung der Strecke, wie würde ich das jetzt sagen? Wie würdest du sie beurteilen? Ist die Strecke noch so anspruchsvoll, wie sie mal war, oder fehlt dir da irgendwas?
Also das ist natürlich, das ist wieder so eine zweiseitige Sache irgendwie, weil auf der einen Seite würde ich natürlich sagen, dass die Strecke eigentlich ja nicht mehr so klasse ist, wie sie mal war, weil sie war ja früher eine der schnellsten Strecken im Kalender, und das ist sie jetzt halt nicht mehr, ja, weil man ja diesen zusätzlichen Teil da eingebaut hat und vom ursprünglichen Kurs immer weiter abgewichen ist, um sich aber, und da sind wir beim zweiten Punkt, der Formel 1 anzupassen, denn wenn man die alte Strecke, die es in den 70ern, 80ern gab, noch fahren würde, was man nicht dürfte, davon mal abgesehen, das wäre halt nicht gut, weil auf der Strecke halt eigentlich kaum gebremst wurde, und das ist mit der aktuellen Technik einfach dann nicht möglich, und das wäre auch, das wäre dann auch nicht mehr so die große Herausforderung, weil die Kurven dann natürlich zwar sehr schnell sind, aber alle sehr einfach, und deswegen hat man die Strecke immer wieder modifiziert und immer wieder Anpassungen gemacht, und aktuell, das Layout ist schon gut, aber ich bin natürlich trotzdem Fan der alten Strecke, und vielleicht trägt das aber auch so ein bisschen dazu bei, ähnlich wie in Hockenheim, dass vielleicht dann Leute das Interesse verlieren und da nicht dahin gehen. Was ich halt erschreckend finde, ist, dass Silverstone wirklich die einzige Rennstrecke in Großbritannien ist, die eine Formel-1-Zulassung hat. Obwohl es so viele Rennstrecken dort gibt, finde ich das einfach ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt.
Gut, woran liegt sowas, Christian? Sind die anderen Strecken finanziell einfach nicht groß genug aufgestellt, gut genug aufgestellt, um sich diese Formel-1-Lizenz zu sichern, um vielleicht auch diese Anforderungen zu schaffen, infrastrukturell und natürlich auch an der Strecke, Hospitality und so weiter, alles das, was man ja braucht für die moderne Formel 1. Ist es vielleicht auch einfach wirklich das Problem, dass gerade in England dann der Pfund auch da nicht so locker sitzt?
Ja, also man muss dazu natürlich sagen, wenn du nicht die Ambition hast oder die Chance hast, einen Formel 1 Grand Prix auszutragen, wozu dann das Investment machen? Weil für diverse Clubrennen, für Formel 3, für Formel Ford und so weiter reicht es ja auch so, wie es ist, in alten Parks, Netterton, wie sie alle heißen. Realistisch gibt es schon zwei Strecken, die man, wenn man denn wollte, und das ist momentan überhaupt nicht ein Thema, aber wenn man denn wollte, die man auf Formel 1 Standard bringen könnte, und zwar wären das Brands Hatch, glaube ich, das nach wie vor möglich wäre, natürlich mit jeder Menge Umbau, und Donington wahrscheinlich relativ problemlos sogar. Donington, wenn wir uns zurückerinnern, ist noch gar nicht so lange her, dass die tatsächlich einen Vertrag hatten mit der Formel 1. Also die hätten Silverstone ablösen sollen. Das ist dann aber in letzter Minute geplatzt, weil die Finanzierung doch nicht vorhanden war, so wie man es Bernie Ecclestone zugesagt hatte. Und dann kam in letzter Minute doch wieder Silverstone ins Spiel.
In Silverstone ist auch ein Heimspiel, und zwar für fast alle Teams. Ich glaube, bis auf Sauber und Ferrari haben alle Teams ihre Werke dort in der Nähe von Silverstone. Es könnte eine Rekordeinstellung geben von Lewis Hamilton. Er hat aktuell viermal gewonnen, 2008, 14, 15 und 16, und könnte jetzt das fünfte Mal gewinnen, dann mit Jim Clark und Alain Prost gleichziehen. Er kann in Sachen Pole Positions mit Michael Schumacher nicht gleichziehen, aber bis auf eine Pole Position heranrücken. Ole, also der Mann rast von Rekord zu Rekord, ne?
Ja, er ist quasi nicht zum Bremsen. Und ich denke, dass er voll motiviert sein wird, dass an diesem Wochenende dann die Rekorde dann auch fallen, beziehungsweise er sich dann natürlich auch dem Rekord von Michael Schumacher dann annähert. Und er hat ja auch beste Chancen zu gewinnen.
Ja, das hat er wirklich. Denn wenn wir gleich im nächsten Abschnitt über die Knackpunkte sprechen, da können wir schon mal so ein bisschen vielleicht einleitende Worte finden, Christian. Es spricht eigentlich auch an diesem Wochenende wieder alles für Mercedes, alles für Lewis Hamilton.
Ja, sehe ich genauso. Mercedes kriegt diese Diva, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, immer besser in den Griff. Es ist wieder eine schnelle Strecke, wo auch Motorleistung sehr wichtig ist. Also bin ich bei dir. Grundsätzlich Mercedes-Strecke.
Deswegen machen wir jetzt schon mal die kleine Pause, machen das jetzt ein bisschen kürzer hier und dann gleich ausführlich die Knackpunkte zum großen Preis von Großbritannien in Silverstone 2017 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Eine Traditionsrennstrecke. Eine Tradition verpflichtet uns natürlich auch, über die Knackpunkte zu sprechen. Wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, Formel1.de. Ole, sportlich gesehen ist dieser Grand Prix von Silverstone natürlich für viele Teams auf jeden Fall ein Gradmesser. Es ist ja so das 10. Rennen der Saison. Es ist immer sowas, was man auch im Fußball sagt, nach dem 10. Spieltag kannst du ungefähr abschätzen, wo es hingeht. Und ich finde, das ist in der Formel 1 auch anwendbar. Und viele Teams sind jetzt, glaube ich, auf einem Level, auch von den Updates her, wo sie sagen, jetzt muss es sitzen. Und welche Teams hast du denn da so im Kopf für dieses Wochenende?
Zunächst einmal, das ist tatsächlich so, also die Formel 1 Saison ist jetzt wirklich in vollem Gange und jetzt ist es halt nicht mehr rumprobieren, sondern das ist jetzt, so wie es jetzt ist, das ist halt der Stand der Dinge und so wird sich das, so wird das auch weiter im Jahr verlaufen. Ich denke, dass da die Teams gut sein werden, die immer gut waren jetzt die letzte Zeit. Kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendein Team plötzlich irgendwas findet. Auf Haas bin ich durchaus spannend, muss ich sagen, weil die haben sich in Österreich ja sehr gut präsentiert und haben ja, man munkelt ja auch diesen neuen Ferrari-Motor und da sollte vielleicht Silverstone auch liegen. Red Bull würde ich mal so ein bisschen auf der Rechnung haben, weil die Geraden sind nicht allzu lang und es ist viel Aerodynamik gefragt und da ist der Red Bull auch natürlich sehr gut und die sind im Aufwind und ich glaube auch Max Verstappen ist da besonders motiviert. Ich bin noch so ein bisschen gespannt auf McLaren, weil da sind wir auch wieder beim Thema Aerodynamik. Das könnte auch wieder so in Richtung Top 10 gehen, was ja ganz gut wäre. Und sonst bin ich gespannt, wie sich das zwischen Williams und Force India an diesem Wochenende verhält. Weil Williams war ja auch im Silverstone in den letzten Jahren immer nicht so schlecht.
Das stimmt. Aber da fuhr auch noch ein Valtteri Bottas, der in Silverstone besser unterwegs war als Felipe Massa, glaube ich, die letzten Jahre, ne?
Ja, das ist korrekt. Also ich weiß nicht, ich glaube, es war 2015, wo sie das Rennen fast gewonnen hätten. Da hat es aber Williams ja irgendwie selbst in den Sand gesetzt. Da hätte Bottas ja das Rennen gewinnen können, aber ja, man wollte ja da irgendwie Massa davor setzen. Aber Massa, ja, ist dann im direkten Vergleich natürlich ein bisschen der Schlechtere. Aber Massa ist gut drauf jetzt und Julian Palmer wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich Julian Palmer fast in den Williams geredet. Es tut mir leid. Lance Stroll meine ich natürlich. Der ist gut drauf. Und ich glaube, der kann auch an diesem Wochenende wieder was reißen.
Dann kommen wir doch einfach mal zu den technischen Knackpunkten an diesem Wochenende. Und da würde ich einfach mal mit dem Abtrieb anfangen wollen. Der Abtrieb ist sehr wichtig in Silverstone. Und mit den neuen Formel-1-Autos kann man wahrscheinlich auch Maggots und Beckets komplett durchfahren. Das ist natürlich schnell. Das braucht aber auch wirklich ein gutes Abtriebslevel. Und da hat Ole ja gerade Christian Red Bull ins Spiel gebracht. Und Red Bull ist natürlich auf einem Hoch, kann man fast sagen. Ja, also die steigern sich von Rennen zu Rennen in Österreich, auch wieder eine tolle Leistung gezeigt und das Selbstbewusstsein steigt. Und ist es dann nicht auch so, dass man die vielleicht so ein bisschen als Geheimfavorit auf der Liste haben sollte für Silverstone oder kommt das zu früh?
Ich glaube, so geheim ist der Favorit gar nicht für Silverstone, weil Red Bull war jetzt auf drei Strecken extrem konkurrenzfähig, aber konkurrenzfähiger als erwartet, wo man nicht damit gerechnet hätte, wo es sehr schnell zugeht. Nun ist Silverstone auch sehr schnell, auch da ist Motorleistung wichtig, aber da hat Renault einen Schritt gemacht. Und dazu kommt, Red Bull funktioniert in schnellen Kurven gut. Also sehe ich genau wie Ole.
Ole, dann füll doch bei dir nochmal aus. Wen siehst du denn dann, wenn Red Bull stark unterwegs ist, stärker? Ricardo oder Verstappen?
Das ist schwierig, weil natürlich Verstappen kann man jetzt schlecht einschätzen, weil er zwar die letzten Rennen natürlich immer irgendwie schnell unterwegs war, aber halt immer ausgeschieden ist. In Österreich ja sogar schon in der ersten Kurve. Deswegen ist es schwierig, aber der ist natürlich motiviert. Er ist natürlich motiviert und er ist ein schneller Fahrer und die Strecke sollte ihm definitiv liegen. Ich glaube aber, dass Daniel Ricciardo da das bisschen besser sein wird und hier wieder eine fantastische Leistung zeigen können wird. Deswegen wäre mein Tipp bei den Red Bull, dass Ricardo hier so ein bisschen die Oberhand gewinnt.
Okay, starkes Abtriebslevel haben eigentlich auch die Toro Rosso. Die Toro Rosso tun sich aber auch nicht immer leicht, Christian. Ist Silverstone eine Möglichkeit für die Toro Rosso, da auch mal wieder ranzurücken an Williams? Ich meine, es sind nur 7 Punkte Abstand in der Konstrukteurswertung auf Platz 5.
Ja, ich glaube, dass grundsätzlich ähnliche Regeln gelten wie für Red Bull. Ich glaube aber in stark abgeschwächter Form. Also ich habe Toro Rosso jetzt nicht ganz so auf dem Zettel wie Red Bull, also wie Red Bull sowieso nicht, aber auch Nein. in Relation nicht wie Red Bull. Kann ein gutes Wochenende werden, tue ich mir schwer beim Einschätzen. Ein Nachtrag vielleicht ganz kurz zu Red Bull. Ich glaube, dass jetzt Max Verstappen irgendwie dran ist. Der hat so ein bisschen Wut im Bauch nach diesen ganzen Ausfällen. Noch viel mehr kann eigentlich nicht schiefgehen. Also irgendwann muss es jetzt auch mal rein der Statistik wegen und der Wahrscheinlichkeitsrechnung wegen aufgehen. Ich habe Max Verstappen ganz stark auf dem Zettel für dieses Wochenende.
Hat man Renault auch auf dem Zettel? Du hast ein langes Interview mit Nico Hülkenberg geführt, was man auf Formel1.de auch bei motorsporttotal.com nachlesen kann. Könnte Silverstone auch eine Strecke sein, wo der Werks-Renault ein bisschen besser funktioniert? Oder muss man da auch wieder aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Hintertreffen gerät, weil man jetzt auch ja ganz klar auch von Haas geschlagen wurde und McLaren nicht schlechter wird tatsächlich?
Ja, ich glaube, die werden tatsächlich da sein, wo sie immer waren in den letzten 2-3 Rennen. Da erwarte ich keine ganz großen Verschiebungen. Mir wäre jetzt auch nichts bewusst von einem ganz großen revolutionären Update, das Renault bringen würde. Von daher sehe ich die da, wo sie immer waren. McLaren bringst du aber einen wahren Punkt rein, weil natürlich Motorenpower, ja, Silverstone hatten wir schon ein paar Mal. Aber das Auto funktioniert tatsächlich immer besser. Und ich glaube, auch der Motor kann ja nicht schlechter werden. Da sind wir bei Neues von McLaren wahrscheinlich schon bei der Rubrik. Also ja, ich glaube schon, dass Fernando Alonso auf einer Strecke, wo auch der Fahrer ein bisschen Eier haben muss, dieses Jahr noch viel mehr mit diesen neuen Autos durch Cobbs, Beckett's Cape, wie sie alle heißen, die Kurven, sehe ich durchaus als punktefähig, mehr dann aber auch nicht.
Okay, dann kommen wir zum zweiten Knackpunkt, das ist Vollgas, denn mit den neuen Autos, ich habe es angesprochen, ist das Vollgasniveau in Silverstone noch höher als in den letzten Jahren und das spricht natürlich wiederum klar für Mercedes-Ole, denn es ist das schnellste Auto im Feld und das könnte vor allem für die Qualifikation bedeuten, würde ich sagen, es geht eigentlich kein Weg an einem Pole-Setter von Mercedes-AMG Petronas vorbei, oder?
Nee, das wird auf jeden Fall sehr schwer. Außer natürlich dieses Ferrari-Update, was ja man munkelt, dass das da kommen soll. Es bringt dann so viel, dass sie da auf dem Level sind und dann, dass sie durch die Aerodynamik dann, durch Flügeleinstellungen dann noch ein bisschen was machen können, um da sich dem Topspeed, sage ich mal, anzunähern. Aber es ist eine Powerstrecke und da dürfte Mercedes auf jeden Fall, zumindest im Qualifying, ganz vorne sein. Also das alles andere würde mich auch sehr überraschen. Ob das dann im Rennen immer noch so gilt, da bin ich mir nicht so sicher.
Christian, wir haben eine Frage reinbekommen von Joelle Gangi auf unserer Facebook-Seite. Danke für das Lob nochmal an dieser Stelle, Joelle. Silverstone steht an. Ich meine, letztes Jahr hat Hamilton gewonnen. Das stimmt. Auf jeden Fall will er dieses Jahr ganz sicher für sein Heimpublikum siegen. Doch wie stark seht ihr Ferrari auf einem Kurs wie Silverstone? Und wie schätzt ihr den Heimvorteil für Mercedes und Hamilton ein? Ist das nur von Vettel oder kann der Druck auch nicht zu Fehlern führen? So, wir haben natürlich erstmal die Frage an dich, Christian. Wie siehst du Ferrari motorentechnisch in Sachen Vollgas im Vergleich zu Mercedes? Ich finde, es hat in Österreich, hat man gemerkt, dass Mercedes, das haben wir auch schon in der letzten Ausgabe besprochen, wieder ein Stück weit stärker geworden ist. Und jetzt muss Ferrari nachziehen. Können Sie das in Silverstone? Was ist deine Einschätzung?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also wenn die Geschichte stimmt, und darauf deutet alles hin, da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, aber natürlich bestätigt es niemand offiziell, dass Haas in Österreich schon mit einer Art Experimental-Update gefahren ist, die jetzt dann auch im Ferrari zünden soll. Das wissen wir natürlich nicht, ob die in Silverstone schon reintun. Aber wenn das der Fall ist, wenn das alles stimmt, also da sind ein paar Wenns dabei, dann glaube ich tatsächlich, dass Ferrari in Silverstone echt konkurrenzfähig sein wird, weil wir haben gesehen, Haas war in Österreich plötzlich relativ locker, wirklich, wirklich stark, also easy Top 10 fähig, das waren sie davor nicht. Und ich glaube, das ist ein Sprung, den die gemacht haben von Minimum 2/10. Wenn den auch Ferrari macht, dann muss sich Mercedes wahrscheinlich selbst in Silverstone relativ warm anziehen. Dazu kommt, dass Ferrari in Silverstone aus irgendeinem Grund tatsächlich relativ konkurrenzfähig war. Immer in den letzten Jahren haben sie nicht immer ins Rennergebnis umgesetzt. Aber Ferrari und Silverstone, das passt irgendwie. Also ich glaube schon, ich sehe durchaus Chancen für Sebastian Vettel, diesen Grand Prix zu gewinnen.
So, und dann noch die nächste Frage, die stelle ich dann an dich, Ole. Der Heimvorteil von Mercedes und Hamilton. Hamilton hat sich jetzt natürlich mit dieser Aktion mit F1 Live in London nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wird sicherlich auch mehr unter Beobachtung stehen, auch von den eigenen Fans an diesem Wochenende. Wie siehst du da das Fehlerspektrum bei Lewis Hamilton? Glaubst du, dass ihn das tangieren wird?
Nö. Ich glaube, das ist ihm ziemlich egal. Ich glaube, er wird da wahrscheinlich natürlich irgendwie was zu sagen und so, aber wird dann natürlich gute Miene mit den Fans machen, dann vielleicht in Silverstone ein bisschen mehr Promo machen. Ich kenne ja da den Plan auch nicht, weiß ja das auch nicht, was da angesetzt ist, aber schön den Fans zu winken und so. Und wenn er dann am Ende gewinnt, dann ist es dann auch am Ende egal. Wenn er nicht gewinnt, ist es natürlich dann ein bisschen peinlich.
Ja, Updates übrigens auch bei Force India, wie man in der Rennvorschau auf Formel 1.de nachlesen kann. Force India, Vollgas, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, Christian. Das könnte ein Riesenvorteil im Kampf gegen Williams sein.
Ja, sehe ich auch im Vergleich zu Williams ganz klar vorne Force India. Ich glaube, die werden so die Rolle des ersten Verfolgers einnehmen mit einem winzig kleinen Abstrich, nämlich den, dass sie sehr nah an Red Bull gekratzt haben, an der einen oder anderen Stelle in Baku zum Beispiel. Das, glaube ich, wird in Silverstone nicht passieren. Ich glaube, da wird ein bisschen Lücke sein zu den drei Top-Teams, aber dahinter sehe ich Force India ganz klar in der Pole-Position. Also du hast gerade richtig gesagt, Powerstrecke, da hilft der Mercedes-Motor, das Auto generell ist auch für sowas abgestimmt. Die schnellen Kurven, da ist der Force India zumindest nicht katastrophal. Also in Summe sehe ich die ganz klar auf dem vierten Platz in der Hackordnung.
Und dann haben wir noch den dritten Knackpunkt, den Undercut. Ja, das kennt man ja in der Formel 1, trägt man gerne Undercut. Das ist einfach so in diesem Jahr. Und auch wenn in eurer Rennvorschau, Christian, steht, dass der Silverstone-Asphalt als wenig aggressiv gilt und ihr sagt, man darf von einem typischen Einstopprennen ausgehen, so sagt Pirelli selbst auf seiner Homepage, es wird kein Einstopprennen sein, denn dadurch, dass mit sehr viel mehr Speed gefahren werden kann, werden die Reifen mehr beansprucht. Ob der Asphalt dann jetzt abreibt oder nicht, man hat es ja in Österreich gesehen. Da sind viele Teams ziemlich auf der letzten Rille sozusagen gefahren irgendwann, weil sich die Bläschenbildung einfach so aggressiv fortgesetzt hat. Und Pirelli bringt die supersoften, soften und Medium-Reifen mit. Das ist die weichste Variante für Silverstone. Ultrasoft wollten sie noch nicht, aber mal sehen, vielleicht ja nächstes Jahr dann. Wem könnte das irgendwie zugutekommen, Ole? Wer würde sich da, oder wen siehst du da in Sachen Undercut, in Sachen Stoppstrategie, da irgendwie dieses kleine bisschen extra haben für dieses Rennen?
Also dann muss man natürlich Ferrari und Red Bull nennen, weil die das, könnte ich mir gut vorstellen, versuchen werden und vielleicht mit den Reifen dann ein bisschen besser umgehen werden, weil Mercedes hat da ja scheinbar zumindest so ein bisschen Probleme. So allgemein, die hatten sie ja auch irgendwie immer. Das ist irgendwie nur die letzten Jahre nicht so aufgefallen. Und deswegen wäre das natürlich eine Taktik, die man versuchen könnte und dann vielleicht im Endeffekt spült anders vor ein und dann ist natürlich auf dieser Strecke auch überholen wirklich auch sehr tricky, gerade durch die schnellen Kurven. Und das könnte hier vielleicht dann sehr rennentscheidend sein. Es kann natürlich auch sein, dass Mercedes das selbst versucht. Aber ich glaube, die müssen da so ein bisschen auf der Hut sein. Also ich sehe den Rennsieg von Mercedes hier noch nicht in Stein gemeißelt.
Christian, alles wird obsolet, wenn es regnet. Und die Wettervorhersage sagt aktuell Freitag 20 Grad Mischverhältnisse, aber dann Samstag und Sonntag bei 23, 24 Grad wolkig und eine angenehm hohe Regenwahrscheinlichkeit, würde ich einfach mal sagen. Aber auch von dir natürlich deine Einschätzung, Thema Reifen. Ich bin da eigentlich eher bei Pirelli, glaube, dass bei der weichen Mischung das Einstopprennen diesmal nicht möglich ist. Da wird es natürlich wirklich interessant sein zu sehen, welches Team in Sachen Strategie da den Joker zieht.
Ja, da bin ich bei dir und widerspreche auch so ein bisschen den Kollegen, die Rennvorschau bei uns vertextet haben. Das hätte ich in der Form nicht formuliert. Ich glaube auch, dass zwei Stops die schnellste Variante sein werden. Ich glaube, weil die eben auch ein Grad niedriger gegangen sind, also weicher gegangen sind von der Reifenvorauswahl und weil diese Autos jetzt viel schneller sind durch Beckett's, also vor allem durch diesen Beckett's-Komplex, da kann man sich ungefähr vorstellen, welche Kräfte da auf die Reifen wirken. Und wir haben ja auch in Österreich gesehen, und da kommt wieder das ins Spiel, was der Ole gesagt hat, dass speziell Mercedes relativ große Probleme hatte zum Ende des Rennens mit den Reifen. Also wenn Mercedes eine Einstopp-Strategie fahren kann, würde mich das sehr überraschen. Bei Ferrari und Red Bull würde es mich ein bisschen weniger überraschen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend, was strategisch dieses Wochenende abgehen wird. Und ich glaube auch, dass der, weil du den Undercut angesprochen hast, der hat ja bei einigen der letzten Rennen nicht so funktioniert, weil der Abbau der Reifen einfach so gering war. Das heißt, der Vorteil eines neuen Reifens nach dem Boxenstopp war auch überschaubar. Der war zwar vorhanden, aber überschaubar. In Silverstone glaube ich tatsächlich, dass dieser Undercut wieder funktionieren wird. Also dass zwei Runden vorher stoppen, einen Unterschied von 2 bis 3 Sekunden auf der Strecke durchaus wettmachen können.
Sind auf jeden Fall gespannt drauf. Natürlich für euch die Frage, was sagt ihr zu unseren Knackpunkten? Abtrieb, Vollgas, Undercut. Ja, wen seht ihr da stark, wen seht ihr da vielleicht schwach? Sagt es uns, wir wollen es wissen. Gerne in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Sehr gerne natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Sucht uns dort einfach mal Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Gebt uns ein Like, lasst uns Kommentare da, lasst uns Feedback da. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Und natürlich auch ganz gerne eine Empfehlung ausrichten an alle eure Freunde, die Formel-1-Fans sind und die nach einem Formel-1-Podcast gesucht haben. Und am besten, also wenn ihr ganz Deluxe sein wollt, ja, und uns richtig helfen wollt, dann bewertet ihr uns bei iTunes, am besten natürlich mit 5 Sternen, das ist ganz klar. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr euch da kurz 2-3 Minuten Zeit nehmen würdet, um auch da euer Feedback mal runterzuschreiben und uns eine gute Sternebewertung zu geben, denn dann kommen wir natürlich, wie vor ein paar Wochen vielleicht wieder, in die Top-Auswahl unter den Podcasts auf iTunes. Und ich finde, so ein Formel-1-Podcast, der sollte auch dementsprechend gewürdigt werden. Und freuen uns natürlich dann, wenn ihr euch die Zeit nehmt und da mal was schreibt, wie zum Beispiel Pomeroy es gemacht hat. Er hat geschrieben, habe mir die letzten Folgen angehört, die Beiträge sind sehr informativ und mit hohem Sachverstand versehen. Und Manuel 1210 hat geschrieben, lange habe ich nach einem deutschen F1-Podcast gesucht, vor kurzem auf Starting Grid gestoßen und bin sehr erfreut. Inhaltlich könnte es gerne ein wenig technischer zugehen, aber nun gut, bin gespannt, wie sich der Podcast noch entwickelt und bleibe am Ball. Das freut uns, Manuel, und ja, wir können gerne technischer werden, daran liegt's nicht, aber ich frage mich halt, Christian, wenn wir jetzt noch technischer werden, die Formel 1 ist ja so schon technisch genug, wir wollen das eigentlich so einfach wie möglich erklären, ne? Also ohne, Manuel, jetzt dir irgendwie widersprechen zu wollen, aber man muss das ja auch offen kommunizieren, ne? Also deswegen, wie siehst du das?
Ja, richtig. Ich sehe bei der Technik vor allem auch ein Problem, dass man irgendwo dann an die Grenzen der Kompetenz stößt. Also ja, klar können wir einfach Dinge erklären, aber ich glaube, wenn wir das mal machen, dann können wir es punktuell machen, dann müssen wir uns vielleicht einen Experten dazu holen, genau, der das wirklich fachlich aufarbeiten kann. Aber da können wir ja drüber nachdenken. Das Feedback nehmen wir gerne auf.
Sehr, sehr gerne. Lasst uns Feedback da. Schreibt uns Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, wenn ihr den Hashtag benutzen wollt. Und wenn ihr uns allen einzeln folgen wollt, dann könnt ihr mich unter KS0811 finden. Ole findet ihr unter @MikeWeiss, MikeWeiss, Mike Weiss Motorsport, sein YouTube-Kanal, und Christian Nimmervoll unter @MST_ChristianN. Und empfehle euch natürlich auch @MeinSportRadio von meinsportradio.de und natürlich die beiden Kanäle von motorsporttotal.com, @MST_alle_news und natürlich formel1.de. Ich glaube, das ist @formel1.de. Bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Christian, du wirst mir das nachsehen, hoffentlich. Ihr findet es auf jeden Fall.
Ja. Ich sehe es dir auf jeden Fall nach, weil ich weiß es auch nicht mehr.
Das ist gut. Gut, wunderbar. Dann machen wir noch eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich im Kessel Buntes über das Problem bei Sauber. Ja, da müssen wir einiges besprechen und vielleicht auch ein bisschen spekulieren. Dann Robert Kubica, steht er vor seinem Formel-1-Comeback? Das werden wir ein bisschen diskutieren. Und Christian Nimmervoll hat mit Nico Hülkenberg gesprochen über die besten Antworten in seinem Interview. Müssen wir natürlich auch sprechen. Also, es lohnt sich dran zu bleiben. Gleich geht's nochmal weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von Großbritannien steht an diesem Rennwochenende. Geht es wieder um wichtige WM-Punkte und wir drei, Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll vom motorsporttotal.com, Formel1.de, dem Partner in Sache Motorsport hier auf meinsportradio.de. Wir schauen in den Kessel Buntes, greifen mal rein und schauen, was wir rausziehen. Ich mach das einfach mal. und finde sauber. Gut, das ist jetzt auch kein schönes Thema eigentlich. Obwohl, Sie haben ja einen neuen Chef gefunden. Frédéric Vasseur wurde endlich vorgestellt. Das, was wir schon seit Wochen gemunkelt haben, das ist jetzt eingetreten. Aber jetzt wird's noch viel schlimmer, Christian. Offensichtlich noch haben Sie einen Motor für die kommende Saison. Aber Honda ist nicht so ganz amused darüber, dass Sie Monisha Kaltenborn abgesägt haben und überlegt jetzt, aus diesem Vertrag rauszugehen für die nächsten Jahre, keinen Motor zu liefern. Und ich würde ganz plakativ sagen, wenn das passiert, ist es mit Sauber zu Ende.
Ah, so weit würde ich nicht gehen, weil ich glaube, wenn die einen Motor finden, werden die auch Möglichkeiten finden, irgendwie den Rennbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber
ja, den Motor musst du erstmal finden. Das ist es ja.
Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten geben wird. Aber die Geschichte ist insofern hochspannend, als mir Quellen, denen ich vertraue, sagen, Honda hat diesen Vertrag bereits gekündigt, unter Berufung auf eine Vertragsklausel, der nicht namentlich Monisha Kaltenborn erwähnt, aber sehr wohl ein Change of Management Personnel. Andere Quellen, denen ich genauso vertraue, sagen mir oder sagen uns, in dem Fall nicht mir persönlich, dass es eher von Sauberseite ausgeht, dass man sich überlegt, naja, wenn wir nicht das Werksteam werden, und da gibt es wohl unterschiedliche Auffassungen zwischen Sauber und Honda, dann müssen wir eine richtige Stange Geld, das wird sich irgendwo im Bereich 20, 25 Millionen Euro pro Jahr bewegen, bezahlen dafür, dass wir den derzeit schlechtesten Motor haben und dass man sich das von Sauberseite überlegt. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich sag's, wie es ist, aber es ist tatsächlich spannend. Es ist politisch bei Sauber die Situation momentan. Man hat jetzt endlich einen Teamchef gefunden. Man hat das mit Frédéric Vasseur klargezogen, was ja schon seit 2-3 Wochen eigentlich fast feststand. Aber da gab es wohl auch noch das eine oder andere Detail zu klären. Da ist einiges in Bewegung bei Sauber. Wie sich das weiterentwickelt, ist auch, glaube ich, eine der spannenden Fragen an diesem Wochenende. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da in irgendeiner Form harte News geben wird, die nicht mehr nur auf Spekulation basieren.
Ole, wie viel Sorge muss man bei Sauber haben, dass man keinen Motor für die nächste Saison findet?
Naja, also zur Not nimmt man halt wieder den alten Ferrari-Motor von diesem Jahr.
Man lässt es einfach drin, man hat ihn ja noch.
Ja, genau, man lässt es einfach, man nimmt dann 2018 den Motor von 2016, das wäre ein Riesenplan, muss ich sagen. Das
dann fahren sie wie Lola Racing hinterher.
Oder 40, damals 10 Sekunden Rückstand oder so, geil. Nee, also ich denke mal, durch Frédéric Vasseur bestehen ja natürlich gewisse Verbindungen zu Renault. Ja, also das sollte man vielleicht nicht so unbedingt ganz ausschließen.
Das Ole, würde ich tatsächlich ausschließen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil der Fall. Mit der Personalie Frédéric Vasseur hat man sich die Tür zu Renault zugeschlagen, weil die sind nicht im Guten auseinandergegangen. Das ist meine Information.
Ja gut, aber gut, das wusste ich natürlich nicht, aber vielleicht ändert sich das auch noch bis in einem Jahr. Man, in der Formel 1 weiß man nicht. Also
das ist alles möglich, ja.
Vielleicht auch Mercedes durch Pascal Wehrlein, das würde ich vielleicht auch nicht komplett ausschließen. Am logischen ist vielleicht dann doch Ferrari. Und dann würden sich natürlich auch so irgendwie vielleicht so ein Plätzchen für Antonio Giovinazzi ergeben, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht auch für Charles Leclerc. Und dafür bekommt man dann die Motoren kostenlos. Also das würde mich jetzt nicht überraschen, sagen wir mal so. Allerdings, das mit Honda ist natürlich irgendwo ein bisschen peinlich, auch für beide Seiten. Weil das hätte man sich ja auch vorher einfach überlegen können. Ne? Also bevor man sagt, man macht das und hinterher feststellen, oh, ist doch jetzt irgendwie blöd. Ja, das ist irgendwie, das kommt, glaube ich, nicht so gut. Bin da mal gespannt. Vor allen Dingen, wenn das jetzt der Fall, wirklich der Fall sein sollte, dass das nichts wird mit Honda, bin ich gespannt, was dann mit McLaren ist, ne? Also, ob die dann bei Honda bleiben oder ob man da dann auch sagt, nee, wollen wir nicht, und ob Honda dann ganz aussteigt. Also, aber für Sauber werden die Zeiten, glaube ich, nicht unbedingt besser.
Ich glaube, dass du McLaren ansprichst, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, davon hängt letztendlich alles ab. Ich glaube, wenn Honda und McLaren zusammen weitermachen, und das würde ich hätte das schon mal ausgeschlossen vor ein paar Wochen, das tue ich heute nicht mehr, weil ich glaube, dass McLaren sich schwerer tut als erwartet. Er spielt so viel mit, das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Also auch haben sich Motorenhersteller ja verpflichtet, einerseits Teams zu beliefern, andererseits dürfen die aber auch ohne Ausnahmeregelung der vier nicht mehr als 3 Teams beliefern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich breche es mal runter auf die Krux, die dabei rauskommt. Ich glaube, wenn McLaren und Honda weitermachen, steht Honda nicht unter Zugzwang, Sauber zu beliefern. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Sauber-Honda-Agreement fällt. Also ich glaube, da wartet man momentan ab, was die Entscheidung ist bei McLaren und Honda.
Wir werden natürlich hier beobachten, bei Starting Grid, Entschuldigung, Das nächste Thema im Kessel Buntes, was ich rausgegriffen habe, ist Robert Kubica. Robert Kubica, der in Le Castellet in einem 2012er Lotus mit Renault-Lackierung 90 Runden gefahren ist und in Ungarn ein aktuelles Formel-1-Auto testen wird. Und das macht es natürlich sehr spannend, denn ich habe Gerüchte gelesen, Christian, und vielleicht kannst du das ja auch jetzt entkräften, dass man bei Renault überlegt, in Spa vielleicht Robert Kubica statt Julian Palmer ins Auto zu setzen.
Das weiß ich nicht genau. Was ich allerdings schon weiß, ist, dass Robert Kubica auf der Liste der Namen steht, die man sich für nächstes Jahr ernsthaft überlegt. Und wenn man Renault und nächstes Jahr sagt, glaube ich auch, dass man indirekt dieses Jahr sagt, weil Julian Palmer angesichts seiner Leistung echt schwer vorstellbar ist, dass er die Saison zu Ende fährt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Bei Robert Kubica ist es so, wenn man ihm mal nach dem Unfall die Hand geschüttelt hat, kann man sich sehr schwer vorstellen, dass der ein Formel-1-Auto wieder bewegen kann auf Top-Niveau. In den letzten Wochen wirkt aber einfach alles so, als würden die eine Möglichkeit finden, das hinzukriegen. Er selbst sagt, er sieht seine Chance bei 80-90%, dass er das wieder schaffen kann. Bei Renault hat man ihm jetzt einen zweiten Test gegeben, nachdem man ja eingangs gesagt hat, man macht es nur einmalig. Man wird sich was dabei denken, weil nur aus Spaß an der Freude lässt man den Kubica da auch nicht zweimal drin fahren. Und natürlich wäre ein Kubica-Comeback eine Riesennummer PR-seitig. Also ich halte das nicht für unmöglich. Es gibt ein paar andere Kandidaten, das habe ich am Spielberg-Wochenende recherchiert, die für Renault in Frage kommen. Dazu gehören Pierre Gasly, dazu gehörte Carlos Sainz. Ich glaube, der ist kein Thema mehr. Also da gibt es ein paar Namen, die in Frage kommen und ein paar Mal, wie gesagt, ich kann es mir einfach schwer vorstellen, dass der die Saison zu Ende fährt.
Ist Sebastian Buemi noch auf der Liste?
Ich glaube, stand heute nicht. Aber interessant ist, dass Buemi selbst sagt, er visiert die Formel 1 wieder an. Und wenn er die Ambition hat, Formel 1 zu fahren, dann wäre natürlich Renault die naheliegende Variante. Wie konkret da seine Chance ist, das wage ich allerdings nicht zu beurteilen. Da bin ich ein bisschen zu weit weg von.
Robert Kubica, Comeback in der Formel 1, Ole, eine gute Sache?
Also für die PR natürlich auf jeden Fall. Wenn er natürlich dann irgendwie 5 Sekunden langsamer ist, dann nicht. Ja, also man testet dann ihn natürlich ganz besonders deswegen in Ungarn, weil Ungarn viele sehr enge Kurven hat und man da wahrscheinlich dann gucken will, ob das mit seiner Hand da auch funktioniert. Aber man weiß es nicht, ne? Also wenn er den Speed hat, ist das eine gute Sache, weil er ist ein talentierter Rennfahrer. Das hat er ja auch schon zu BMW oder auch damals schon zu Renault-Zeiten gezeigt. Und wenn er das hinkriegt, mit den 1,5 Händen, sage ich mal, zu fahren, und er schnell ist, also warum nicht? Dann wäre das eine Riesensache und wären Gewinn von für Renault. Warum er sich da gerade Robert Kubica warm hält, das ist die Sache, die ich nicht verstehe, weil man könnte ja auch einfach Pierre Gasly da reinsetzen oder Buemi oder wen auch immer. Das ist das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Ich lasse mich da überraschen. Übrigens, was mir gerade noch einfällt, worüber wir aber wahrscheinlich in der Nachbetrachtung zum Silverstone Grand Prix reden werden, ist ja, dass er am Wochenende das Shield getestet wird, der neue Cockpitschutz. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, das werden wir dann auch im Nachhinein besprechen, damit wir dann sehen können, wie sah das aus, wie hat das funktioniert. Ein letztes Thema natürlich noch, Christian, du hast Nico Hülkenberg interviewt im Rahmen des Österreich Grand Prix, kann man auch auf Formel1.de nachlesen, so wie viele andere tolle Interviews mit aktuellen Fahrern, ehemaligen Fahrern. Was ist dein Eindruck gewesen von Nico Hülkenberg?
So wie immer. Also er ist nicht der größte Freund von Interviews, das lässt er dann auch merken. Aber er hat sehr bemüht geantwortet. Ich fand ganz interessant, gleich die Eingangsfrage, die ich gestellt habe, weil ich musste mir das Interview teilen mit einem Kollegen von der Österreichischen Tageszeitung, mit dem Kurier, was auch die Art der Fragestellung ein bisschen erklärt im Übrigen. Aber die Eingangsfrage war, wie es denn jetzt ist oder ob es ein neues Karrieregefühl ist, endlich die Gehälter pünktlich zu überweisen. Und auf eine typische Nico Hülkenberg-Art hat er bestätigt, dass er die jetzt endlich pünktlich bekommt. Weil dazu muss man wissen, dass er bei Sauber und Force India teilweise Geld nicht bekommen hat oder deutlich verspätet bekommen hat. Jetzt kriegt er endlich mal Geld überwiesen, pünktlich und auch richtig gutes Geld. ich glaube, bei diesem Dreijahresvertrag mit Renault verdient er irgendwas in der Größenordnung von 15 Millionen Euro plus, also auf alle 3 Jahre gesehen. Das ist richtig ordentlich für ihn und freut mich, dass es sich, wenn es denn schon nicht klappt, mit den sportlichen Erfolgen jetzt endlich mal auf der Strecke für ihn lohnt. Bei der Gelegenheit möchte ich aber noch kurz einwerfen, wesentlich spannender als das Interview mit Nico Hülkenberg fand ich ein paar andere Interviews, die ich in Österreich gemacht habe, unter anderem mit Franz Tost, Helmut Marko, Pascal Wehrlein, ganz tolles Interview über die Zeit, über Weihnachten, als er bei Mercedes auf der Liste stand, wie das für ihn so war, am Stand auf Mauritius mit Toto Wolff zu telefonieren, und Ross Brawn, darüber haben wir, glaube ich, ja auch letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Also das wird nochmal eine Nummer spannender als das Interview mit Nico Hülkenberg, ohne dem Nico zu nahe treten zu wollen.
Ich bin nur froh, dass Nico Hülkenberg Geld hat, damit er die Miete in Monaco bezahlen kann. Das ist immer wichtig. Ich glaube, das war viele Monate sehr schwer für ihn. In diesem Sinne kommen wir zu den Tipps zum großen Preis von Großbritannien. Wir tippen die ersten drei, wir tippen die Pole und wir tippen, ob Max Verstappen erneut ausscheidet. Ole, fang an.
Also, ich glaube, dass, auch wenn ich, ja, ich bin mir nicht sicher, was natürlich Red Bull macht, ne? Das ist so die große Unbekannte, aber ich gehe mal auf Nummer sicher und tippe einfach mal Qualifikation Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Und im Rennen sage ich aber, Sebastian Vettel gewinnt vor Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton und Max Verstappen wird Vierter, sage ich. Also er scheidet nicht aus, also er kann nicht wieder ausscheiden, ne? Also das geht nicht. Das wäre grotesk, das wäre so wie Rubens Barrichello 1997, falls sich das jemand mal angucken möchte, seine Ergebnisse da. Also ich glaube, dass er ins Ziel kommt. Wenn es natürlich regnet, dann ist Max Verstappen, glaube ich, ganz vorne mit dabei.
Dann gebe ich jetzt meine Tipps ab, bevor Christian nimmer voll darf. Ich sage, Max Verstappen schaltet erneut aus und es wird erneut einen großen Knall bei Red Bull geben. Es wird ein Lewis Hamilton-Wochenende, er holt die Pole, er holt den Sieg und auf dem Treppchen stehen mit ihm Valtteri Bottas, ein Doppelsieg für Mercedes und Sebastian Vettel auf Platz 3. Christian, was sagst du?
Also ich tippe Lewis Hamilton auf die Pole, weil ich einfach glaube, dass er in Silverstone der schnellste Fahrer ist. Da erinnere ich mich immer wieder an dieses Ringrennen 2008, wo er echt alle in Grund und Boden gefahren ist. Was das Rennen angeht, habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass Red Bull ganz stark sein wird. Meine Tipps sind nun bekanntlich immer bescheiden, aber ich würde den Risikotipp gehen und in Österreich lag ich auch schon richtig mit Bottas, übrigens, nebenbei bemerkt. Ich würde den Risikotipp gehen und sagen, Max Verstappen gewinnt in Silverstone, der ist jetzt einfach mal dran nach diesem ganzen Pech, vor Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen.
So, das ist wirklich mein Risikotipp. Da bin ich gespannt. Wenn du das ins Tippspiel einträgst, auf kicktipp.de/startinggridmsr, dann hast auch du die Chance, obwohl du ja als Chef nicht, ne, 2 Karten für das Ungarn-Wochenende 2018 zu gewinnen. Aber ihr habt die Chance. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch noch schnell an oder tippt, wenn ihr schon angemeldet seid, den Grand Prix von Großbritannien auf unserem Kicktipp-Spiel. Und dann könnt ihr, wenn ihr am Ende der Saison oben seid, 2 Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018 gewinnen. Schön Haupttribüne. Flug und Unterbringung müsst ihr selber bezahlen, aber die Tickets sind richtig geil und von daher macht damit und viel Erfolg. Wir hören uns wieder nächste Woche, dann nach dem großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Wünschen euch viel Spaß beim Rennwochenende. Mein Name ist Kevin Schauer und ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Nimmervoll.
Bitte gerne.
Schaut immer wieder auf motorsporttotal.com, formel1.de vorbei und das letzte Wort, das gebührt, ja, wie immer, Ole Waschkau.
Ja, ich denke, es ist alles angerichtet für den Silverstone Grand Prix. Es liegt so ein bisschen was in der Luft, dass es wieder ein legendäres Rennen werden könnte. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Spaß beim Rennen. Und bis nächste Woche gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.